Na, Julie, wie geht's dir?
Och, entspannt, Sonntag auf der Couch. So muss es sein.
Perfekter Radsportsonntag, ne? Ich würde sagen, da gehen wir gleich mal ein bisschen drauf ein und machen mal die Abfahrt.
Genau, Abfahrt.
Bro, meine Whip ist ein Fahrrad. Bro, meine Whip ist ein Bike. 8000 Watt auf dem Tarmac.
Ja, sehr geil. Das ist wirklich ein Sonntag heute, wie er im Buche steht. Und das Gute daran ist, wir nehmen Sonntag auf, montags kommt es raus, ist es wieder brandaktuell.
Heiß, heiß und frisch. Aber ja, wie du sagst, es ist wieder mal so ein Radsport-Sonntag, den es irgendwie lange nicht mehr gab. Gut, es sind ja hier und da immer noch mal ein paar Rennen gelaufen, ein paar Retour. Aber ich glaube, das, was, glaube ich, wenn die Leute Radsport geguckt haben, war auf jeden Fall gestern und heute ja die UCI Gravel Weltmeisterschaften in Italien.
Die erste, ja. Das war geil. Ja, ich glaube, es liegt so ein bisschen auch daran, dass jetzt zum Beispiel die Straßenweltmeisterschaft in Australien war und halt so krass zeitversetzt war und man sich da irgendwie nicht so den entspannten Sonntagnachmittag gemacht hat. Und wurde jetzt wieder richtig rausgeholt. Und der Hund dreht gerade richtig durch. Ey.
Der hat keinen Malk.
Balu, bitte Ruhe, wir nehmen hier auf. Ja, muss mich nicht so angucken. Ist wichtig, was ich hier mache, weißt du? Glaubt er mir nicht. Naja, egal. Genau, und deswegen war jetzt mit Gravel-Weltmeisterschaft die erste, war mal wieder so richtig schön Wochenende zum Gucken. Und ich muss sagen, anfangs war ich so ein bisschen hin und her, okay, Gravel-Weltmeisterschaft, das ist wenn man das Format so nimmt, eine relativ neue Disziplin, direkt eine Weltmeisterschaft, direkt so ein Format draufpacken, hat, glaube ich, auch vielen so den Original-Gravelern, die dann irgendwie Coffee-Outside machen, so wahrscheinlich auch nicht so richtig gut in Kram gepasst. Ja. Aber ich muss sagen, die Events waren einfach geil. So bei Männer- und Frauenrennen, auch wenn der Modus ja so ein bisschen wild war mit Qualifikation und Nominierung und Elite, nicht Elite, ich fand es einfach Hammer. Beide Rennen mega geil.
Ja, gebe ich dir auch vollkommen recht, so die Hardcore-Graveler sagen, ja gut, ist jetzt hier wieder alles Werbung, UCI und etc. pp. Mögen sie auch recht haben oder nicht, also jeder wie er will. Es gibt ja noch Ultra und Long Distance. Das wird auch, gehe ich mal stark davon aus, das wird es nie geben als UCI-Format, weil das kannst du einfach nicht TV-mäßig covern. Was auch recht interessant war, dass halt irgendwie im Freundes- oder Bekanntenkreis Freunde oder Freundinnen mitgefahren sind, die jetzt nicht irgendwie in einem Pro-Team waren. Es hat sich ja auch so herausgestellt, dass gut, ist auch, denke ich, stark, gehe ich stark davon aus, dass es auch sehr viel Marketing ist, dass du da irgendwie die halbe Tour de France eingeladen haben, also vom Peter Sagan zu Mathieu.
Ja, aber muss man auch ehrlich sagen, es ist halt eine UCI-Weltmeisterschaft, ja, so, ne? Ja. Also das ist halt das Ding, so. Das kannst du ja auch jetzt nicht sagen, okay, also früher waren ja irgendwie viele große Events nur für Amateure sozusagen, aber das ist halt lange vorbei. Ja. Und deswegen eigentlich geil, dass es überhaupt die Möglichkeit gab, für Privatpersonen sozusagen sich zu qualifizieren. Es gab ja die 11 World Cup oder wie heißt die Gravel Series Rennen, UCI Gravel Series. Und da konnte man sich qualifizieren. Und ich meine, das gibt es auf der Straße nicht. Da kann sich nicht qualifizieren, um damit zu fahren. Das ist halt super geil. Ne? Das heißt, vorne fährt die World Tour ihr Rennen und hinten fährt in jedermann sein Gran Fondo. Klar, auch alles krasse Rennfahrer, so jedermann ist ein bisschen übertrieben, das sind alles krasse Rennfahrer und Rennfahrerinnen, die sich da überhaupt qualifizieren konnten für. Aber ich finde den Mix eigentlich ganz geil. Na klar, die haben, also gerade bei dem Start, wie er da jetzt auf dem Kurs war, hatten die jetzt nicht viel voneinander. Ja. Da ging es ja direkt ist Start und dann direkt zack, so eine fiese Rampe hoch und erstmal die World Tour fährt vorne weg und hinten bleiben erstmal alle stehen. Aber gut, so ist es. Aber so gehst du halt wenigstens auch irgendwie sicher, dass sich die Leute da nicht so in die Quere kommen, was ja später doch noch ein bisschen passiert ist. Ne? Bei den Männern, bei den Frauen nicht, weil die keine Finalkursrunden gefahren sind, aber bei den Männern ist ja tatsächlich passiert, dass so überrundete Fahrer und einfach Fahrer aus den anderen Altersklassen und so weiter dann doch auf der Strecke waren und ich glaube glücklicherweise nie an wirklich entscheidenden Stellen, ne? Weil es gab ja so viele so Singletrack-Passagen und sowas. Und wenn du da halt irgendwie das 30-Mann-Masters-Feld hast und dann kommt halt irgendwie Vermersch und Ost von hinten angeknüppelt, so, dann hält es die halt für mindestens 30 Sekunden auf. So.
Ja.
Das wäre halt richtig bitter, wenn du das irgendwie deswegen verlierst oder gewinnst. Also deswegen, ich glaube, da muss man noch mal so ein bisschen drüber gehen. Aber man muss halt auch sagen, so, das war das erste Mal, der Modus muss sich erstmal ein bisschen festigen. Und ich fand es trotzdem als Zuschauer, als Radsportfan, fand es einfach voll geil, weil das war, weißt du was, ich habe das geguckt und dachte so, ey, das ist krass realistisch, was die da gerade machen.
Ja, so ein bisschen.
Weißt du, so auf Radwegen, auf, ne, weil sonst, du guckst den Profis zu, die fahren auf riesigen, abgesperrten Straßen und alles so, ne? Ey, und die mussten da um Poller rum, die mussten über Radwege und alles.
Auf also
Darm. Wirklich, das war so, als würden, ja genau, so, als würden wir Radfahren, ne? Und halt auch mit der Mischung, dass da halt auch Leute wie wir mitgefahren sind. Ich fand's total geil.
Ja, auch so ein bisschen so mixmäßig, auch, es hat auch so ein bisschen so Cross-Charakter oder parallel lief ja auch Paris-Tour, wo sie da auch durch die Weinberge fahren, da wusste man jetzt auch nicht, was ist jetzt was so, das weil da war ja auch kurz mal, also ich bin eingestiegen bei, ich glaube, Kilometer 36, 37 und ab Kilometer wie viel wurde live übertragen?
Bei den Männern heute?
Ja.
Ich glaube, also es ging um 14 Uhr los und die haben, glaube ich, haben so ein bisschen so zusammen. Mini-Zusammenfassung gezeigt und ich glaube dann irgendwie, boah, ich hab's vergessen, irgendwas um die 110 oder so vielleicht, ein bisschen später vielleicht. Die sind halt immer so ein bisschen gesprungen, ich weiß es nicht genau.
Okay, genau, weil ich habe um 15 Uhr eingeschaltet, 15.05 Uhr, dann waren sie bei Kilometer 36, 37.
Ja, nee, dann war's später mit Live-Übertragung und dann sind die halt gesprungen so ein bisschen.
Und ab Kilometer, jetzt keine Zusammenrennen-Zusammenfassung, nur mal noch für mich so, und ab Kilometer 66 waren die zwei Jungs vorne alleine, gell? Sowas im Dreh.
Ja, alleine und die waren vor allem die waren in der ersten Gruppe auch schon drin, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, da in dieser Zusammenfassung.
Okay.
Dass Oss und Vermeersch waren in der ersten Gruppe schon da irgendwie mit drin, die sich so ein bisschen gelöst hat. Und dann, ja, und dann halt ewig alleine und dann hat Vermeersch richtig stabil Oss einfach stehen lassen und hat das alleine gemacht. Richtig, also geiler Fahrer, der hat jetzt auch gerade eine Etappe bei Sechs Tage von Dunkirk gewonnen. Richtig cooler Typ. Also einfach so ein Typ, der sonst eher so im Dienst der Mannschaft steht und dann auch jetzt mal einfach durfte, wahrscheinlich, weil kein Team, keine Nation so richtig wusste, so was machen wir hier eigentlich jetzt? Fahrt mal einfach alle. Ja. Fahrt mal Vollgas, 6 Stunden.
Ja, nee, also ich schätze jetzt, sag mal, wenn ich echt bin, ich hätte es dem Ost gewünscht. Weil er auch einfach ein stabiler, cooler Typ ist. Aber gut, am Ende hatte ich mir auch gedacht, gut, am Ende dachte auch der Mathieu, komm, ich lass dich jetzt fahren. Wir sind ja Teamkameraden, so, gönn dir mal den Weltmeister. Aber es ist ja auch ein bisschen witzig, gell? Du bist so Straßenprofi, dann fährst du erstmal ein Jahr, musst dann immer so Gravel-Rennen fahren. Im Weltmeister-Trikot.
Aber die haben das ja alle, alle Interviews, die ich danach gesehen habe, waren halt echt so, dass sie es richtig geil fanden, dass sie auch das Format geil fanden. Ich glaube auch einfach so diese Situation von, Das muss ein körperlich unfassbar anstrengendes Rennen gewesen sein. Aber halt so am Ende der Saison, ich glaube, die hatten alle jetzt nicht so einen Druck, ne? Das war so alles mehr so, okay, hier nochmal Klassentreffen und auch nochmal richtig gegenseitig in die Fresse hauen und dann machen wir uns ein Bier auf. Mhm. Und ich glaube, die hatten da echt Spaß dran und ich bin ziemlich sicher, dass es davon mehr geben wird. Und ich finde, wenn das mit den etwas holprigen Übertragungen dann noch geregelt wird, dann ist das super geil zum Zugucken. Und ey, ich muss dir wirklich sagen, das hat mich so geflasht, so ich habe ja kein Gravelrad so, aber ich will jetzt auf jeden Fall eins haben.
Naja, das ist nicht verkehrt, kann man machen im Winter, Herbst, Frühling, Sommer.
Ja, immer, ey, ich bin jetzt richtig hyped auf das Rad, was wir dann da im Anfang des nächsten Jahres rausbringen werden. So, jetzt, ich glaube, da muss ich zuschlagen.
Da.
Das wird geil, ey. Schön runter von der Straße und weil es ist halt wirklich nochmal ein krasser Unterschied, ob du siehst, dass die dann einfach auch ja kilometerlang immer auf der Straße, dann mal so, aber halt alles irgendwie, die hatten am Ende den 37er Schnitt.
Ja,
über, was waren das, 190 Kilometer oder so?
Ich glaube 192 oder sowas, ja, oder 100.
Irgendwie so, ja, und ist halt schon, also ich kann halt entweder auf der Straße fahren mit dem Rennrad oder ich kann mit dem 29er Fully im Gelände fahren, so, aber es ist halt, gerade in Berlin und Brandenburg, ich meine, du kannst davon mehr berichten, ist ja mega geil hier in der, also, ne, du bist halt weg von den Hauptstraßen, du bist weg von den ganzen riesen Landstraßen und so, ist schon geil, aber du bist halt trotzdem zügiger unterwegs als auf dem Mountainbike.
Ja, das stimmt, gut, ich sag mal so, die dort sind, die, also teilweise hatten die, jetzt waren es jetzt auch keine klassischen Gravel-Bikes, also das war so, also ich meine, Peter Sagan hat da sein Specialized Roubaix-Ding rausgepackt, also da ist keiner mit 40 oder 45 Kilo, also Millimeter Reifen gefahren, also das, was ich jetzt gesehen habe.
So, aber weißt du, was ich daran fand, wenn ich da kurz mal reingrätschen darf? Das fand ich mega interessant. weil es halt alles so ein bisschen so, okay, wer hat welches Setup, wer hat was gewählt. Ich glaube die Jungs von Alpecin, also von Mersch auch und Vanderpool, ich glaube, die sind ja wirklich auf dem Straßenrad und haben da einfach 33er reingeklemmt. Ja, ne? Ja. So, einfach so, okay, und gib ihm. Ja. So. Klar, der Kurs war relativ flach. Also der war komplett flach, außer die ersten beiden Anstiege da. Dann war es trocken und Gravel war halt so wirklich gutmütiger Schotter. So, ne? Und klar, die haben da gar nichts umgebaut. Irgendwie alle irgendwie ihre Straßengruppen dran und einfach nur ein bisschen dickere Reifen rauf und Abfahrt. Ja,
gib ihm.
Und das fand ich geil. Ein paar haben dann doch irgendwie so, die auf BMC saßen, haben ja irgendwie dieses neue Gravel-Race-Ding mit der Camper-Gruppe auch, mit der EK irgendwie auch dran gehabt. Aber es war wirklich interessant zu sehen, so was wählen denn die Leute aus, wenn sie können, ne? Hier, Daniel Ost saß ja auch hat er das gleiche Setup wie Sagan, saß auch auf dem Roubaix. Und das fand ich wirklich spannend zu sehen, okay, ja, die setzen sich halt eher auf einen Race-Ding, so, ne? Klar, es ist halt nicht das Gravelrad, was an die Masse verkauft wird. Außer Carlos Verona, der arme Kerl, Alter, der musste auf diesem Canyon mit diesem hässlichen Lenker, mit auf dem Grail sitzen, ey. Richtig, richtig Blöße gegeben in der Fernsehübertragung.
Wie, er auf diesem Canyon-Ding da, was mit den zwei Lenkern? Mit diesem
Doppeldecker-Lenker, ja.
Nein,
ja,
ist der da gefahren? Wirklich? Musste der da fahren?
Ja, richtig, richtig, richtig unangenehm. Also ich richtig einfach auch richtig blamiert vor mir. So, sorry an alle Grail-Fahrer, aber es geht halt gar nicht.
Ja, aber es kann aber natürlich sein, klar, jetzt sagen viele so, ja, guck, das ist doch jetzt irgendwie wie Paris-Tour oder keine Ahnung, so ein Frühjahrsklassiker, wo sie ein bisschen Schotter fahren, so, dies, das. Aber ich könnte mir eigentlich schon fast vorstellen, wenn in der UCI vielleicht jetzt, also ich kenne von der UCI jetzt nicht persönlich da die Top-Ebene oder so, aber klar, ich denke, das wird auch so ein Verband sein, die erstmal so langsam an der Macht sind, nichts ändern, aber wenn da jetzt vielleicht mal so ein paar Youngster oder sowas hingehen oder generell dieses Gravel-Rennen gut angenommen wird oder so und da ein paar Leute sind, die denen sagen, so, ey, pass auf, mach doch mal hier die Weltmeisterschaft im Schwarzwald jetzt mal nur so gedacht und baller dem jetzt mal da so ein paar Wurzelpassagen rein. Das denke ich, kann ich mir auch vorstellen, dass es mal immer wieder was gibt, dass sie sagen, okay, wir machen jetzt die Weltmeisterschaft hier, wir machen sie da, dort, dort, verschiedene Gegebenheiten, dann gibt es irgendwie ein Stück Wald oder ja gut, dann ist halt auch wieder die Frage, zu grob kann es auch nicht sein, weil dann kann auch wieder das Motorrad nicht hinterher fahren.
Ich glaube, da muss es immer, aber es ist ja tatsächlich auch, also muss man ja auch realistisch bleiben, es ist ja kein Mountainbike-Marathon, es ist halt Gravel. Ja. Ne? Also deswegen, ich fand die Strecke, die war jetzt nicht crazy special, so. Aber die hat mehr oder weniger genau das dargestellt, was Leute auf ihrem Gravelrad machen. Ja. Ne? Also es ist halt, also die fahren, sagen wir mal, 20-30% auf der Straße, dann fahren sie auf Radwegen, dann fahren sie auf Schotter, dann sind immer mal wieder kleine Singletrails dabei und irgendwie ein paar technische, wendige Passagen wieder in dem Finale. So. Und das ist im Prinzip genau das. Ich meine, wer mit dem Gravelrad dann auf irgendwelchen Downhill-Tracks, die völlig verwurzelt sind, so, ja, dann hast du auch das falsche Rad genommen.
Ja, das, ja, und dann hinten schön Kameramann hinten auf dem Motorrad, tak, tak, tak,
ja, tak, genau. Und ich meine, muss mal gucken, ne? Die das ist natürlich dann ein bisschen anderer Modus, weil es halt nicht so hauptfeldmäßig ist und mehr viel versplitterter, aber bei den ganzen Mountainbike-Marathons, da hast du ja die Typen mit Kamera auf dem Kopf und E-Bike hinterher, die halt auch übertriebene Skills haben, die kommen da auch überall lang, ne? Dann ist halt eben kein Motorrad mehr. Da musst du da halt Leute, richtig fitte Leute, die auf dem E-Bike da hinterher knallen.
Und das hat ja auch geil, ne? Und das hat ja auch geklappt. Sagen wir mal, damals in den 80er, 90er Jahren so, weiß ich, bin ja Jahrgang 1925, damals, als ich noch im Fernsehen, wo dann Mountainbike-Weltmeisterschaft waren, wo die Leute dann in den Wald gefahren sind, dann war erst mal dreiviertel Stunde nichts zu sehen, irgendwann sind sie wieder rausgekommen.
Kommt so einer raus.
Ah, oder? Okay, so war jetzt so. Also, das war ja auch so, weißt du, das war ja auch jetzt nicht so, dass sie da die Übertragung gemacht haben und da direkt immer, also auch eine Live-Übertragung war, aber jetzt nicht immer konstant die Fahrer zu sehen waren. Weißt du, also von daher könnte ich mir schon vorstellen.
Und muss man ja auch ehrlich sagen, und es gab leider schon zu wichtige Events, die an Übertragung gescheitert sind. So, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, an die Zeit mit Red Hook Crit. Das Geilste, also das hat mich ja so richtig in den Rennsport reingebracht, persönlich. Jetzt nicht nur vom Gucken, sondern vom Teilnehmen auch. Red Hook Crit, für die, die es nicht wissen, ganz wichtig, dass ihr euch das mal nachschlagt und mal richtig draufpackt. Auch bei YouTube gibt es alle Rennen zu sehen. Die weltweite Fixed-Gear-Rennserie, Kriterienserie, das geilste Event, was es im Radsport meiner Meinung nach gibt nicht mehr.
Ja.
Und das war wirklich perfekt durchorganisiert und David, der Macher dahinter, der Organisator, David Trimble, ist halt super Perfektionist, deswegen war diese Rennserie auch perfekt. Also war halt in Barcelona, in Mailand, in London und in New York. So, und da gab es Pläne auch, das größer zu machen. Das wäre im Prinzip, also wenn die das weiter durchgezogen hätten, wäre das auch safe irgendwann einfach eine UCI-Serie gewesen. So Fixed Gear wäre 4Gravel UCI gewesen. So. Aber er war halt zu perfektionistisch, um eine halbgare Live-Übertragung quasi online zu setzen, dass er dann halt gesagt hat, so, nee, das machen wir nicht, wir warten. Aber dadurch sind halt, also Sponsoren brauchen das.
Ja.
So. Und das war so verrückt. So, ich stand in Mailand, da war, was war da? Welches Jahr war das? 2017, glaube ich, oder so. Und dann stand ich da während einem anderen Qualifying-Run und habe halt auf dem Bildschirm gesehen, die hatten halt so ein kleines, so bisschen VIP-Zelt-mäßig, wo aber natürlich jeder rein konnte, es gab einfach nur umsonst Getränke, war ein Fernseher und du hast die komplette Übertragung gesehen. Und ich meinte zu David so, ey, warum streamst du das denn? Er meinte so, nee, ich bin noch nicht ganz happy damit so, weil der hatte halt wirklich in allen Kurven hatte der Kameras und der hatte ein Motorrad mit der Kamera. Oder hat der ein Motorrad mit der
Kamera? Doch, es gab beim Red Hood Kick Motorrad.
Also auf jeden Fall hast du das gesamte Rennen gesehen. Ja. Ja, du hattest keine hier so Dolly-Shots, wo von der Kamera die nebenher fährt ja. Oder mit Drohne oder aber du konntest perfekt das gesamte Rennen verfolgen. Ja, so fand er nicht gut genug. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das alles irgendwie so Gerüchte waren oder so, aber es gab halt wohl einen relativ dicken Deal von Red Bull auf dem Tisch, wo aber natürlich die Sicherstellung von Live-Übertragungen irgendwie drin war. Und ich glaube, weil alles nicht gesicherte Informationen, aber ich glaube, so Buschfunkmäßig, dass es daran auch gescheitert ist und er das dann natürlich auch nicht mehr weiterführen konnte, weil jeder, der da irgendwie groß investieren will, und das war halt, also dass diese Rennserie,
die war schon riesig.
Unfassbar viel Kohle wert, so wenn du bereit gewesen wärst, das zu verkaufen sozusagen, oder beziehungsweise bereit gewesen wärst, das, was er ja schon hatte, online zu stellen. Und das Ende vom Lied, gibt's halt nicht mehr. So, er hat es halt eingestellt, ist sich anscheinend mit niemandem einig geworden und natürlich sind es übertriebene Kosten, so Rennen zu organisieren. Ja, übertriebene Kosten so, ne? Und dann siehst du so, okay, und was machen andere? Irgendwie hier Red Race Kartbahn, einfach irgendwie, oder nee, dieses andere da mit Fixed 42, einfach mit dem Handy live Instagram-Video, Übertragung, machen sich da keinen großen Kopf. Eher schlecht als recht, würde ich denken, so die Übertragung auch, aber so einfach halt gemacht, um es umsetzen zu können und nicht irgendwie zu verkopft zu sagen, so ey, nee, hier, wir warten so lange, bis wir richtige, vernünftige Signale haben und so weiter und so fort. So, ja, weißt du? Aber das wäre zum Beispiel krass gewesen, wenn Retrocrit da irgendwie noch in die Richtung gegangen wäre und das es immer noch geben würde, weil das wäre riesig, das wäre jetzt definitiv in Asien. Es würde sicherlich noch einen zweiten Stopp in Europa und in den USA geben. Und ja, wir dachten wirklich zu dem Zeitpunkt alle, wir sind das ja alles gefahren und so, wir dachten halt wirklich, okay, ey, das ist unsere Chance, so UCI-Rennen zu fahren. Ja. So, weil du warst halt so, ja, es war halt eine krasse Disziplin und es war halt perfekt irgendwie auch aufgestellt mit diesem Format des Kriteriums, mit diesen geschlossenen Kursen, mit Qualifikationsruns, damit du halt so ein bisschen ne, das Performance-Level irgendwie so aufteilst. Und da kamen ja dann auch Profis rein. Ne? Da waren halt irgendwie hier Ivan Cortina, der bei Movistar fährt, der hat in Mailand gewonnen. Da ging es halt auch richtig ab dann. Aber ja, gibt es leider nicht mehr. Jetzt bin ich ein bisschen traurig, habe ich mich gerade selber in eine kleine Traurigkeit reingeredet.
Ja, schade. Ja, aber gut.
Aber genau, aber wir kamen ja eigentlich vom Übertragen der Gravel-Weltmeisterschaft, die so ein bisschen holprig war. Aber da sehe ich halt überhaupt kein Problem, gerade wenn es halt irgendwie UCI-mäßig ist und da lernen die daraus, okay, ich weiß nicht, ich glaub, man hat irgendwie drei Helikopteraufnahmen gesehen vom Rennen, so sonst immer nur die Stadt. So, das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert, aber es sind halt alles, also die wissen, die haben ja die Leute.
Ja, ja.
So, das war halt ein First und klar gehen da Sachen schief oder es funktioniert mal was nicht. Dass dann leider im wichtigsten Part der Livestream komplett abbricht und man nicht sieht wie Vermesh Oss attackiert so und dann irgendwie so, okay, hat Oss Schaden oder was war, ist er gestürzt oder weiß man nicht so genau. Das war ein bisschen schade.
Ja, ich weiß gar nicht jetzt, wie lange das waren, aber das war irgendwie, ich glaube, so 10 Minuten irgendwie sowas, gell?
Es war schon
ein längeres Stückchen, also jetzt nicht irgendwie so...
Vor allem bei Kilometer 20 oder so, wo es halt wirklich interessant wird, wenn eine Zweiergruppe vorne raus ist und du weißt, okay, irgendeiner muss jetzt was machen.
Ja, ja.
Ja, gut. Aber trotzdem geiles Rennen. Und ich gönn's, wie du gerade meinst, so Oss hätte man es auch gegönnt, aber Vermeersch genauso. Weil es auch einfach so ein Teamfahrer, Und die haben einfach, das muss man ehrlich sagen, die haben einfach das so hart durchgezogen. Ne?
Ja gut, der Ost meinte ja am Ende auch, aber die waren ja auch alle happy, die waren ja auch gut gelaunt, die waren jetzt nicht so angespannt wie bei den klassischen, weißt du, bei den Trigger-Sibyllen, also da, wo man den fast den Leuten schon sagen, komm, lächel doch mal bitte in die Kamera oder so, ja, und spring jetzt nicht gleich auf die Rolle und zieh so ein Gesicht, halt jetzt mal so überspitzt gesagt, aber die waren alle so locker, der Ost meinte, ah ja gut, Ende der Saison, ich war auch nicht mehr fit, aber hat Bock gemacht, so. Dann bei Eurosport waren die Interviews erst alle so auf Italienisch und Holländisch und ich habe es auf Französisch geguckt und die Franzosen so, ja, gibt's auch nochmal in Englisch? So, und dann haben sie ja aber nochmal in Englisch die Jungs abgegriffen, aber das war alles auch irgendwie so ein bisschen so, hätte auch so ein Rennen am Wochenende sein, so, weil irgendwie sind alle Leute da durch die Gegend gelatscht dann so.
Gute Stimmung, ja. Auch als Vanderpool wird der Dritter. Und als der ins Ziel gekommen ist, der ist ja Holländer, Van Meersch ist Belgier, aber die fahren im gleichen Team und sind anscheinend gute Freunde, kam Van der Poel und zu dem und hat ihm gratuliert und sich gefreut wie ein Schnitzel für den. So. Und das ist halt auch in so einem Superstar wie Van der Poel sich halt für einen anderen, der halt sonst einfach wahrscheinlich einfach unfassbar viel für ihn arbeitet, sich so krass freut. So. Dann ist es einfach so, einfach schön zu sehen. So. Und ich fand auch so, ja, diese ganzen Bilder von, dann sprinten da Van der Poel gegen Van Avermaet und irgendwie 20 Sekunden später kommen halt irgendwelche Leute, die sich qualifiziert haben, die halt da durchrollen. Ich habe einen Kumpel von uns, der hat hier lange in Berlin gewohnt, Alex aus Lettland, glaube ich. Mhm. Oh Gott, Lettland. Der ist dann damit noch mit reingerollt und hat sich auch gefreut, so als hätte er gewonnen. So, weißt du? Das ist halt mega geil. So, ist halt, so hat jetzt, glaube ich, irgendwie so fast ein Zielfoto mit Mathieu Van der Poel, weil halt, die sind halt weniger Runden gefahren dann letztendlich, weil dann wird es halt gestoppt, das Rennen, weil die können ja nicht für den ganzen Tag den Verkehr da lahmlegen. Aber ist halt geil, das zu sehen, ja, dass du irgendwie die Chance hast, da irgendwie so, du bist so im gleichen Feld wie deine Idole und sowas. Das ist schon sehr geil.
Ja, ja, ich bin mal ich bin mal gespannt, was, also der Paul Voss ist ja auch gefahren. Ich denke, die werden auch
der ist gut gefahren, der ist 27. geworden. Ah,
geil.
Und natürlich eine Schande hinter Carlos Verona mit dem hässlichen Lenker von der Canyon. Also da, den hätte er echt noch überholen müssen.
Nochmal, was für ein?
Paul Voss ist 27. geworden und Carlos Verona ist 26. geworden und der ist doch diesen hässlichen Lenker gefahren.
Ah ja, gut.
Voss, aber trotzdem sehr gut. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Auch bester Deutscher. Ich habe die Liste hier, dann kommt...
Der ist dann auch bei den Elite gefahren, gell? Keiner.
Bitte?
Der ist dann auch bei den Elite gefahren.
Ja, der hat sich ja qualifiziert, ne? Über den normalen Modus. Er ist ja kein Profi mehr. Ja. Hat ja keine World Tour Lizenz mehr.
Genau, weil es gibt.
Das ist halt auch geil, ne?
Weil das eine, was ich schon feststelle, es gab ja heute das Elite-Rennen und dann gab es ja nochmal diese Klasse von, was war das, 18 bis 40 oder sowas.
Ja, aber die sind ja alle zusammengefahren. Das ist ja das Ding. Also es gab Elite, Age Groups und Masters.
Genau. Das. Und dann Age Groups und Masters waren, ich glaube, ein bisschen weniger Kilometer. Ich glaube, 165 oder irgendwie sowas.
Ja, die sind eine Runde weniger gefahren, genau. Deswegen sind die ja mit denen zusammen reingerollt, mehr oder weniger, aber halt deutlich weniger gefahren. Aber es ist halt auch geil, ne? Paul Voss ist 27. Und dann der nächste Deutsche, und das ist halt das Geile daran, ist Christian Kreuchler, den ich nicht kenne, auf Platz 58. Herzlichen Glückwunsch. Mhm. Auch einfach mega krass bei der Weltmeisterschaft, ne? Und dann die nächsten Deutschen auf 66 und 67 sind Janosch Wintermantel und Tim Wollenberg. Auch mega geil.
Okay.
Auch keine World Tour Fahrer. Und auf 71 kommt dann noch Frederik Scheeske. Ah, und auf 78 kommt Wolfgang Brandl. Der ist Mountainbike-Fahrer tatsächlich. Ja, also mega geil, so, dass du halt diesen Mix hast, ne? Das ist krass. Was aber direkt mal übergehen, was ja eigentlich spannender war das Frauenrennen am Samstag.
Das war gestern, das habe ich nicht geguckt.
Das war krass.
Da war ich unterwegs.
Das war halt so die Schlagabtausch der Großmächte da so im Frauenradsport. Also super geil, eine richtig starke Gruppe mit einer für mich persönlich krassen Überraschung, einfach weil ich sie vorher nicht kannte, es tut mir leid, mit Jade Treffeisen aus Deutschland. Mhm. Die in der Gruppe mit Pauline Ferrand-Prévot und Sina Frey und Chiara Teocchi und so war. Also richtig, richtig krass. Und wird aus der Gruppe Vierte bei der Weltmeisterschaft. Und das ist halt, ne, da greift der Modus noch besser, dieses mit Qualifikation und nicht nur World Tour oder Elite oder wie auch immer. Ja. Ist halt mega geil, ne? Also die ist jetzt Vierte bei der Weltmeisterschaft geworden. Die fährt für Embrace the World.
Okay. Okay, ja, das sind ja dann
also echt.
Das ist
und Svenja Betz wird 13. Auch mega gut.
Okay, kenn ich nicht.
Nö, ich auch nicht, aber gut. Ja.
Okay.
Und dann 18. wird Janine Schneider. Auch hier herzlichen Glückwunsch.
Okay. Da war das Deutschland gut aufgestellt.
Voll, also bei den Frauen noch mal ein bisschen stärker gewesen als bei den Männern. Das hatten wir letztens schon mal, das ist ja oft so. Und ja, das Frauenrennen war auch super krass. Halt diese Gruppe, die, wo du halt wusstest, okay, die mit Sina Frey und Pauline Ferrand-Prévot vor allem, die sich halt auch so krass gut kennen aus dem Mountainbiken, die Sina Frey ist ja auch Mountainbikerin und so, also das ist schon krass.
Was ich ganz interessant fand, diesmal war, also es gab ja einmal den klassischen UCI-Gravel-Series-Account. Und dann gab es aber nochmal einen Gravel-Account von den Weltmeisterschaften Veneto Gravel World Championships.
Ah.
Der war ganz geil, weil da hatte ich gesehen, ich hatte den aber erst gestern Abend, glaube ich, abonniert. Ja, doch, gestern Abend habe ich ihn abonniert, deswegen war der erst heute viel in meinem Feed. Aber die waren da eigentlich recht auf Zack so. Die hatten echt von den Damenrennen bestimmt, keine Ahnung, mehr als 10, 12 Videos in den Stories auch. Also sprich, selbst wenn du kein Eurosport, GCN oder was weiß ich hast, hattest du eigentlich einen recht guten Überblick vom Hause aus, vom Event aus. Also jetzt nicht so, die Profis stehen am Start und Gratulation, sondern so, ja. Second Corner oder after 25 Kilometers, Kilometer 110 und so. Das fand ich ganz nett gemacht.
Ja, voll. Und ich finde auch, das ist tatsächlich so, da muss die UCI im Prinzip auch dranbleiben, dass die ja im Prinzip durch Gravel jetzt so eine krasse Chance gekriegt haben mit so einer Öffnung an ganz andere Leute. Ne? Also plötzlich ist es ein ganz anderes Publikum, als wenn du Straßen-Einzelzeitfahren WM irgendwie einmal im Jahr. So, das ist halt ein komplett anderes Publikum als die Leute, die sich da halt die Gravel-Meisterschaft, Weltmeisterschaft angucken. Alleine schon, weil da halt Leute mitfahren, die man halt kennt, so private.
Ja.
Das ist halt auch so, also einfach auch so ein Ding. Und das sollten sie sich auf jeden Fall behalten, dass sie da einfach auch eine Nähe haben, ne, für die Leute, dass man einfach das Gefühl hat, dass man so wie man zu dem Sport gehört, ne, zu Graveln, dass man auch dann irgendwie da bei dieser Weltmeisterschaft irgendwie so auch so anwesend sein kann. Ich hatte auch das Gefühl, dass es sehr, so einfach nur, was man von den Bildern gesehen hat, so ein sehr offenes Ding war, ne? Also so relativ wenig komplett abgeschlossene Bereiche. Ne? Klar, dann Dopingkontrolle und allem drum dran, das ist natürlich safe, so muss ja auch so sein. Aber auch alleine schon so straßenabsperrungsmäßig aufgrund der Natur des Gravel, halt mega geil, ne? Also da war halt auch, die haben sich halt nichts groß geschissen, ob da irgendwo ein Poller steht. Da steht da halt ein Poller. So.
Ja, ja.
Also da war keine Markierung, da war kein Männchen mit einem Fähnchen und so. Das war einfach nur, ja, ist ein Radweg, na klar steht da Poller. Hm. Fahrt halt am besten nicht rein.
Ja, ich bin echt mal gespannt, also was der Paul sagt im Betenwaren-Podcast. Also ich denke mal, der wird da auf jeden Fall von was erzählen. Ich hätte heute nur mit dem Sebastian kurz geschrieben von Science, weil der Fotos gemacht hat vom Lukas und vom Torben, die ja für Votek dort mitgefahren sind. Und anscheinend, meinte der Sebastian, wir hatten gerade geschrieben, dass der Torben in seiner Altersgruppe voraussichtlich den vierten Platz gemacht hat. Aber das müssen sie nochmal gucken, was da ist. Ich müsste auch mal nochmal nachgucken, das weiß ich morgen auf jeden Fall. Und er meinte, es wäre ein bisschen, okay, gut, vielleicht auch das erste Rennen so und deswegen ein bisschen mäßig unorganisiert und manchmal war es ein bisschen schwierig, überhaupt an die Strecken ranzukommen, weil er meinte, es wäre schwieriger als bei klassischen UCI-Straßenrennen so gut. Ich kann das also, wir haben nur kurz so geschrieben, ne? Das soll jetzt nicht heißen, dass es unmöglich ist, da als Zuschauer, oder sagen wir mal, er war ja akkreditiert, um dort Fotos zu machen, aber würde mich echt mal interessieren, also aus dem aus dem Rennen, was der Paul da zu berichten hat. Ich weiß, wann kommt bei denen der raus? Am Donnerstag, gell?
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ja, wird auf jeden Fall spannend, was Paul im Besenwagen erzählt und auch was Lukas dann bei Science erzählt. Ja. Die ja beide, muss man ja sagen, krass erfahren auch in dem Bereich sind. Die sind beide in den USA schon gefahren, sind. Ist Lukas auch Badlands gefahren eigentlich?
Nee,
aber Paul auf jeden Fall.
Badlands gefahren.
Also Paul wahrscheinlich einer der erfahrensten Gravel-Racer, die es in der kurzen Historie so gibt. Und habe mich krass gefreut, so als die Übertragung war und er dann einfach immer noch in dieser Hauptgruppe, in diesem Hauptfeld da drin war, wahrscheinlich einer der wenigen nicht oder nicht mehr World Tour Fahrer.
Ja. Nee, ich habe ihn leider nicht.
Weil die anderen, ich glaube,
ich habe ihn leider nicht gesehen. Von, ich hab ihn, du hattest mir es noch geschrieben, ich habe geguckt, aber die Kamera war super lange immer nur vorne auf den Zweien. Aber gut.
Naja, er war halt gut zu erkennen. Er war halt der Einzige mit dem Deutschland-Trikot und vor allem mit diesem komischen Deutschland-Trikot mit hauptsächlich weißer Hose und ein bisschen schwarz. Ich weiß nicht mehr, was da die. Das hatten die Jungs bei der. Die Mädels glaube ich nämlich nicht, aber die Jungs auf jeden Fall bei der Weltmeisterschaft auf der Straße in Australien auch schon an. Und Baller hat mir ein Foto geschickt und ich meinte so: Was ist das? Ist das fertig designt oder fehlt da einfach noch was? aber das hatte Paul auch an und er hat es auch wirklich mit Würde getragen. Das sah sehr gut aus und würde mich auch vor allem mal interessieren, weil wie es für ihn war, wieder wirklich in diesem Zirkus drin
genau.
zu sein.
Genau.
Ne? Weil davor ist er Gravel-Rennen gefahren gegen Gravel-Rennfahrer. Ja. Aber jetzt stand er einfach wieder mit Sagan, mit Magnus Kort, mit Vanderpool, mit Vermeersch, mit Daniel Oss und allen und da Ballerini und sie alle da vorne reingefahren, alle, die da am Start waren. Plötzlich so mit seinen Ex-Kollegen wieder und ob es für ihn, wir machen eine Fragerunde mit Paul, falls er Bock drauf hat, ob das für ihn wieder so, ob das weggenommen hat von Gravel, was Gravel ja wahrscheinlich irgendwie einen großen Vorteil hat eigentlich gegenüber Straßenrennen, nämlich so eine entspannte Atmosphäre. Oder ob das halt wieder genau, ob sich wieder angefühlt hat wie früher. Ja. Ne? Profifeld, vorm Start und so weiter. Das wäre interessant zu wissen. Fragen wir ihn.
Ja, wir fragen ihn
gleich mal nach, wieder, wie immer. Ne?
Wieder hier ist, dann soll er uns mal eine Sprachmemo senden und dann blenden wir die beim nächsten Mal ein.
Genauso wie wir den Sound letzte Woche eingeblendet haben. Hat auch nicht geklappt. Den haben wir übrigens nicht eingeblendet, weil es rechtliche Bedenken gab.
Ich habe den Chatverlauf dann auch nochmal gesehen. Ich bin mir da nicht sicher. Ich glaube das nicht. Also es kann sein, dass der Motor ein bisschen zu vorsichtig war, aber dadurch, dass du es ja auch aufgenommen hast und es nicht länger als 15 Sekunden war, glaube ich nicht, dass man da irgendwelche rechtlichen Probleme kriegt. Also ich meine, wenn wir rechtliche Probleme kriegen würden, das wäre natürlich gut, weil dann haben wir eine sehr, 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 sehr große Reichweite.
Dann würde es irgendjemand interessieren.
Genau. Aber gut. Also ich gehe mal davon aus,
egal, dass... Ihr habt das ja wahrscheinlich eh in meiner Story gesehen. So,
eben. Also. Eben.
Daher, ja, aber wenn man da jetzt mal die Brücke schlägt zwischen Gravel-Weltmeisterschaft und wie sich das wahrscheinlich entwickeln wird, ne? Also ich bin mir relativ sicher, dass es dann vielleicht nicht nächstes Jahr, aber übernächstes Jahr definitiv auch die üblichen Klassen dann gibt. Ne? Da wird es U23 und Junioren oder vielleicht fahren die auch zusammen, aber das wird mit Übersetzungsbeschränkungen nicht funktionieren. Ne? Aber es wird halt verschiedene Frauenklassen geben und so. Das finde ich halt total geil, so, weil das ist halt, es war so gut zuzugucken als Radrennen, weil es war halt so... Ja, so dicht an einem selbst. So, ich bin zwar kein Gravelfahrer, aber also das ist viel dichter an dem Radfahren, was ich in meinem Alltag mache. Ich würde es jetzt mal noch großspurig Training nennen, was ich hier so fahre, als das, was die World Tour macht. So, ne? World Tour Straßenrennen ist halt, klar, es ist geil, es ist spannend zum Gucken und es ist Hammer, aber es ist halt so weit weg von der Realität, die wir halt so irgendwie tagtäglich erleben, dass ich das schon echt richtig gut fand. So, muss ich sagen. Und ich glaube auch, dass es viele Leute wirklich kickt, sich ein Gravelrad zu holen. Oder überhaupt ein Rad, mit dem sie irgendwie fahren.
Ja, ich, gut, Shoutout an Simon, den habe ich echt lang zugelabert. Jetzt hat er sich auch den Pfadfinder geholt.
So.
Aber ich habe auch immer noch wieder, lerne ich aus dem Bekanntenkreis Leute, die jetzt anfangen so mit dem Fahrrad oder im Sommer angefangen haben, jetzt mit dem Fahrrad zu fahren und sind erstmal so auf dem Rennrad. Und ich denke mir so, okay, gut, Rennrad, jo, kann man halt machen so, aber ey, ganz ehrlich, für die Gravel ist geiler. Aber gut,
zum Anfang, ne?
Ja.
Zum Anfang ist Gravel definitiv.
Ja.
Ich habe ja auch, als ich hier das eine Mal mit meiner Freundin gefahren bin, und das erste Mal, dass sie auf so einem Rad saß, habe ich ja auch netterweise von Borri, von Maxes Frau, den Crosser geliehen gekriegt. Weil einfach so ein schmaler Reifen vom Rennrad, der ja zum Glück nicht mehr ganz so schmal ist wie früher, aber immer noch sehr schmal im Verhältnis zu dem Stadtrad, was sie zum Beispiel hat. Ist halt voll beängstigend. So,
aber
dann hast du irgendwie Rillen und alles Mögliche. Dann natürlich, also zum Anfang gibt es nichts Besseres als ein Gravelrad, ein paar Plattformpedale, wo du einfach mit dem Turnschuh erstmal dir in den ersten Runden drehst und dann irgendwann kannst du ja weitermachen. So. Aber wenn du dir halt so eine Rennsemmel holst als allererstes, so, das ist halt irgendwie,
Ich kann mir aber vorstellen, dass die Leute, die sich dann einen Rennsammel holen oder sagen wir mal ein Rennrad, noch nicht so weit sind oder noch nicht, kann ich mir gut vorstellen, dass sie noch nicht checken, es gibt auch Gravelbikes. Weißt du, was ich meine?
Ja, oder es gibt ja so Leute, weißt du, ich glaube auch, sind auch so Leute, die von sich selbst so einen Anspruch haben, so auch sportlich. Wahrscheinlich sind das Leute, die einen anderen Sport schon gemacht haben, die dann so sagen, nee, ich steig jetzt hier nicht beim Einsteiger-Ding ein, so, ich hole mir gleich das Top-Equipment. Das ist voll viel. Also mein Vater ist so ein Typ zum Beispiel. So, wenn der irgendein neues Hobby hat, so, dann da wird nicht, also Einsteigerpreise gibt's gar nicht. Ja. Da wird direkt Top-Level gekauft. So, weil sonst kaufst du billig, kaufst du zweimal.
Ja, das stimmt.
So, weißt du? Und ich glaube, dass da viele Leute, die sich auch einfach so bewusst sind, weiß nicht, die haben vielleicht schon mehrere Sportarten ausprobiert und wissen, dass sie das dann irgendwie weitermachen, die dann einfach sagen, okay, ich hole mir jetzt einfach hier ein Top-Range-Rennrad, weil ich werde das machen. Sich da relativ sicher sind, aber andere Leute, die dann eher so, ja, ich würde es gerne mal ausprobieren, die sich dann eher mal so ein Gravel-Einsteiger holen, sich dann wahrscheinlich einfach relativ bald dann ein neues Rad holen, was dann auch schade ist, aber wahrscheinlich nutzen das andere dann für die Stadt oder so.
Ja, oder sind halt so ein bisschen halt so generell für den klassischen Rennradboom über die 2 Jahre so, okay, Tour de France, Fahrrad fahren, ich will den Stadtfahrrad, dann fahre ich eher Rennrad und so. Und dann, aber gut, ist ja auch nicht verkehrt, gell, dann wird es nicht so voll im Wald.
Alles jeder wie er will, Hauptsache
Radfahren. Genau, Hauptsache Radfahren, das ist das Wichtigste.
Das Motto.
Ja, da bin ich auch gespannt, jetzt die Woche ist auch endlich Gravel würde ich jetzt nicht sagen, der Pfadfinder, finde ich ja eher ein Hybrid. So, ja?
Der Pfadfinder ist tatsächlich einfach Allroad,
genau.
Kein Dedicated Gravel, ist so First Wave Gravel.
Genau.
Bevor Gravel beinhaltete, dass mindestens 48er Reifen drauf passen müssen.
Genau. Aber das auch die Woche wird es, glaube ich, wieder fertig. Ist es fertig? Tati meinte, die Woche ist es fertig. Und da hoffe ich doch auch, dass ich am Wochenende wieder mal eine Runde fahre. Bin ich mal gespannt, hier wieder durch die Gegend zu fetzen. Obwohl jetzt 2-3 Leute, mit denen ich so geschrieben habe, war ich, geil, hier am Wochenende eine Runde fahren. Also letzte Woche schon. Ich will jetzt chillen, ich bin in der Offseason. Ich denke mir dann so, was? Mach doch
Offseason. Boah, da muss ich auch noch was zu sagen. Ja. Das ist schon immer ein Thema gewesen, was Maxe und ich hatten oder haben. Also jeder kann es ja nennen, wie er möchte.
Voll normal.
Aber Leute, Off-Season ist, wenn man Rennen fährt. Ja. Es ist nicht, wenn du viel Rad fährst, einfach über den Sommer, ist halt, musst du keine Off-Season machen. Wenn man Rennen fährt wie ein Maurice Ballerstedt oder auch wie Amateurfahrer, die trotzdem irgendwie ihre, keine Ahnung was, 22.000 Kilometer und weiß ich wie viele Rennkilometer drauf haben, dann macht man eine Off-Season, das ist gezielt, damit man dann wieder vor allem auch Bock hat, Rad zu fahren, aber damit der Körper sich auch mal erholt. Aber wenn man ein Hobbyradfahrer ist, so wie ich das bin, dann musst du keine Off-Season machen.
Ja, dann kannst du auch einfach eine Pause machen. Also,
sag einfach, ich fahre jetzt gerade eine Woche nicht
Rad. Ja, genau. So.
Also du musst da keine offizielle Off-Season drauf, weil du hast keine Season.
Ja.
So, du hast keine Season, ist ja die Saison, Rennsaison. Du hast keine Season, du musst keine Off-Season machen. Du kannst einfach, vor allem, das ist auch ein wichtiger Appell an alle, weil man gerät, ich kenne es, du kennst es wahrscheinlich auch, man gerät im Radfahren in so einen Strudel. Und man irgendwann erwischt man sich dabei, dass man sich mit seinen Freunden nicht mehr trifft, dass man nicht mehr saufen geht abends und sonst auch nichts mehr macht, was Spaß macht, weil man einfach nur noch Rad fährt.
Ja.
So, und wichtig ist, dass man aus diesem Strudel rauskommt, dass man auch einfach weiß, okay, nein, es gibt auch noch was anderes, solange ihr damit nicht euer Geld verdient. Das ist natürlich was anderes.
Ja.
Oder ihr habt irgendwelche krassen Ziele. So. Aber wenn ihr einfach hobbymäßig Rad fahrt, ist es völlig okay, wenn ihr mal eine Woche nicht fahrt. Es ist völlig okay, wenn ihr mal Sonntag einen Kater habt und oder einfach nur chillen wollt und Sonntag bei Sonnenschein nicht fahrt.
Ja, aber es ist auch völlig
dieser Druck.
Es ist auch völlig okay, am Sonntag die Leute morgens um 9 Uhr noch zuzutexten im Text und sagen, ey Leute, lass mal echt den Kaffee geht auf mich, lass mal 11 Uhr losfahren, verkatert anzukommen, das Tempo von gefühlt 65 km/h runterdrosselt, die ersten 2 Stunden auf 22 km/h, ist auch ein geiler Move. Und irgendwann hast du den Punkt erreicht, wo der Motor wieder an ist und dann geht's richtig ab, ey, das finde ich auch geil, das ist richtig voll grob. Wenn man verkatert Rad fährt so und man natürlich einen toleranten Freundeskreis hat, die sagen, okay, kein Problem, Oder dass man nicht sagt, wir treffen uns dort, XY holt mich doch ab oder irgendwie sowas, gibt's ja immer mal. Aber das ist dann immer grob, wenn man dann erst noch so ein bisschen verkadert das Fahrrad fährt. Aber wenn dann der Punkt erreicht ist, wo man über dem Ding drüber ist, dann ist geil.
Es gibt, es gibt zwei Möglichkeiten, was dann passiert. Entweder es wird besser oder es wird halt immer schlimmer. Ja. So, das kann halt auch passieren. So. Aber weißt du, was noch schlimmer ist, als verkatert am Sonntag mit Freunden Rad zu fahren? Nee. Verkatert Radrennen fahren. Ah. Das hatte ich halt auch schon, Alter. Das ist so bitter. Und dann gibt es halt auch so, da gibt es so zwei Levels. Es gibt so von, okay, du bist so leicht verkatert und einfach stumpf und merkst halt auch den Schmerz nicht, so dann ist okay. Oder, so wie ich das hatte, bei einem Kriterium, mega verkatert. Hat Start gegangen, weil so ein bisschen Teamverpflichtung und so weiter. Und ich wollte eigentlich auch fahren, habe mich drauf gefreut. Habe nur am Abend vorher den Absprung nicht geschafft. Bin dann gefahren und ey, ich bin halt so gar nicht wirklich so null in Tritt gekommen. Das ist richtig schlecht. Und dann musste ich halt, das war halt so ein Kurs, wo auch relativ viele Zuschauer waren. Scheiße. Und eine Ecke hat aber keine Zuschauer.
Und da
dachte ich, okay Leute, ich muss hier kurz eine Pause machen. Bin halt erstmal kurz an den Rand gefahren, an die Absperrung. Musste dann mal den Abend nochmal durch den Kopf gehen lassen. Und bin nächste Runde wieder eingestiegen. Und dann ging es witzigerweise. Ja. Als das erstmal alles raus war, dann ging es, das Gift muss raus. Ja. Und dann ging es auch wieder weiter. Ich bin dann fälschlicherweise auch, da gab es keine Transponder, ich bin dann fälschlicherweise, glaube ich, auch noch Achter geworden. Aber im Nachhinein, BDR, komm, reguliert mich da nach hinten. Genau. Ich hab eine Runde Pause gemacht.
Ja, aber gut, das ist gut. Erstmal eine Runde entspannt machen, aussetzen und dann immer noch Top Ten fahren. Das ist der Style.
Aber das war echt unangenehm, weil ich wusste, also ich wollte halt da nicht ins während der Fahrt ins Feld speien, was natürlich auch irgendwie passieren kann, wenn du halt irgendwie so Rennen hast, wo alle Anschlag fahren und dann irgendwie einer so plötzlich merkt, oh scheiße, irgendwie das Gel kommt wieder hoch, so, das passiert ja auch. Aber bei mir war es ja irgendwie so ein bisschen ein peinlicherer Grund insofern, aber genau, End von der Geschichte ist einfach nur, ey, Leute, macht das auf Spaßbasis so, das soll Spaß machen, das ist unser Hobby, macht das nicht zu verkrampft, ey, und ja, und ihr müsst keine Offseason machen. müsst ihr echt nicht. Ihr könnt auch, ihr könnt auch eine Woche oder sagt, wenn ihr richtig krasses Pensum geschrubbt habt und jetzt von der vierten Radreise zurückkommt, ja, dann macht doch einfach mal Pause, fahrt mal einfach nicht. Oder wenn ihr Bock habt, dann fahrt an einem Tag wieder. Aber halt dieses gezwungene auch, okay, vier Wochen jetzt nicht das Rad anfassen. Naja, weiß ich nicht. Fand ich schon während des Rennfahrens irgendwie auch doof, weil es tut mir halt auch nicht gut so. Also ich merke das, ich fahre gerade relativ wenig, so das schlägt mir halt auf die Laune. Ja. Deswegen, also ab und zu muss man das dann schon mal machen. Und wenn man so aus so einem krassen Pensum kommt und vier Wochen das Rad nicht berührt, ich glaube, dann schadet man sich eher, als dass man da irgendwie seinem Körper was Gutes tut wegen Regeneration und so weiter. Hört auf euren Körper. Oder auf euer Endgerät, was euch sagt, ob ihr regeneriert seid oder nicht. Aber hört vor allem mehr auf euren Körper wieder. Ja. Wenn ihr Bock habt, habt ihr Bock.
Oder die Leute machen halt einfach, oder die Wattner, die Wattnerinnen machen halt einfach Pause, um wieder mal Bock zu bekommen. Weißt du, wenn du dann so ja, über das ganze das Jahr so deine Routine hast, Dienstag habe ich die Runde, Wochenende mache ich das, dann fahre ich nochmal zweimal Radreise oder wie auch immer, kommt ja auch so eine gewisse Routine hin und man fährt ja oft dieselben Runden, je nachdem, wo man halt ist. Selbst in den schönsten Gegenden hat man seine Hausrunde, was man vielleicht dann auf den Sack geht, wo dann andere wieder sagen, sag mal, also würde ich da wohnen, ich würde jeden Tag die Hausrunde morgens, mittags, abends fahren. Aber du weißt ja, wie das ist, Gewohnheitstier, Mensch. Aber dass man dann halt wieder so Bock drauf kriegt, so, weißt du, dass man sagt so, okay, oh, jetzt... Weil ich habe auch schon am Wochenende gemerkt, eigentlich dachte ich schon am Wochenende ready das Bike, dann hatte ich Bock und dann so, war nächste Woche, dann dachte ich, ja gut, dann ist es halt nächste Woche. Weil ich wollte eigentlich, hatte ich mir gedacht, okay, das wäre eigentlich ganz geil, um auch graveln gleich, Pilze sammeln gleich Herbst, weil gestern hat es geregnet und heute ist Top-Wetter. Dann dachte ich mir, okay, gut, das wäre natürlich mega mit dem Graveler, weil da kannst du schön auf Zack sein. Da dachte ich, ja gut, kannst auch mit dem Bürgermeister, also ganz normal mit dem Fahrrad halt in die City fahren. Ach, aber dann hatte ich so indirekte zwei Absagen und dann war ich auch so, ach komm, machst du easy. Nächste Woche hoffe ich, gibt's noch welche, weißt du?
Ja, und es ist ja auch genau das, weshalb ich mich daran gewöhnt habe, beziehungsweise es auch mittlerweile geil finde, auch mal in zwei Wochen oder jetzt wie USA zum Beispiel drei Wochen Urlaub ohne Rad zu machen. Dann kommst du nach Hause und du hast einfach richtig Bock auf Radfahren. So, das ist halt... Denkst du die ganze Zeit, so die letzte Woche denkst du die ganze Zeit so, oh geil, Radfahren, wenn ich jetzt zu Hause bin. So, du hast halt wieder richtig Bock, aber ich hatte auch schon Jahre, wo ich das halt nicht gemacht habe. Und dann hast du wirklich so diesen, dieses mentale, so, oh, ich mache eine Off-Season, so, ja, was, na, du musst ja nicht machen, aber einfach so mal, okay, dann lass es halt mal stehen, auch wenn es Sonntag ist und bestes Wetter, ja, dann gehst du spazieren, triffst dich mit Freunden, hast du wahrscheinlich eh vernachlässigt, weil du die ganze Zeit nur Radfahren gehst. Das ist halt auch so ein Learning, was ich hatte und jetzt halt eh mit Hund und allem drum und dran, so, da ist eh die Zeit ein bisschen knapper, bis der quasi alleine chillen kann zu Hause.
Und Winterzeit. Und das freut
mich jetzt auch jedes Mal.
Und Winterzeit halt, jetzt wird es ja schon wieder so. Ja. Oh. So, ja,
bin kurz davor, die Rolle hochzuholen.
Ja, kurzer Shoutout muss ich noch geben zu Thomas Albrecht, der mir heute auf Instagram geschrieben hat und mir ein paar Spots gemeint hatte, wo ich gut Pilze suchen kann. Und ich war so, ah ja, korrekt, danke. Und da meinte ich so, woher wusstest denn du, dass ich Pilze suchen gehe? Also, man muss dazu sagen, der ist auch ein Wattner, den ich jetzt noch nicht persönlich kennengelernt habe, aber über Instagram hier und da mal schreibt. Und meinte, nee, ich habe einen Podcast gehört. Und ich so, ah, okay, ja, dann muss ich das beim letzten Mal, weil ich war so ein bisschen erstaunt. Er hat schon so Screenshots, das und das könnte geil sein und so. Und ja, von daher vielen Dank. Ich hoffe doch, dass ich das nächste Woche auscheck und dass da noch Pilze sind. Wenn da welche Pilze sind.
Ja, ist aber doch noch, oder? Also ich meine, die Temperaturen sind ja noch gut.
Ja, ja.
Ist ja noch nicht zu kalt. Eigentlich geile, muss man auch sagen, eigentlich geiles Radfahrwetter gerade. Ja. Aber manchmal life happens.
Eben. Und dann kommst
du. Ey, wenn du Tipps für Pilze kriegst, schickt mir mal bitte eure Tipps für die beste Spaghetti Carbonara in Berlin. Finde ich richtig geil. Gibt's manchmal richtig lecker in so Billo-Adressen und manchmal auch nicht so geil in teuren Adressen. Einfach so eine geile, echte Basic Carbonara, also ohne Sahne und so, aber so richtig, wo gibt's eine geile Carbonara?
Okay, das ist
mir, persönlich ein Anliegen.
Das ist geil. Also was mein Tipp ist für eine geile Carbonara, ist, dass man zwei Käsesorten nimmt und die crusht. Also einmal den Parmesan und einmal den anderen. Wie heißt dieser andere italienische Fast-Hard-Käse?
Provolone-Dings? Ist das oder ist was anderes?
Ich vergesse es jedes Mal. Ich weiß, wie er aussieht, aber auf jeden Fall, das ist so mein Tipp zum Thema Carbonara, zu den Käsesorten, dass man nicht nur Parmesan nimmt, sondern dass man nochmal die zwei Käsesorten und die crushed und dann zum Pancetta etc. bisschen warm Wasser und so. Gut, jeder hat da so seine eigene, aber das mit dem Käse ist der Shit. Und jeder.
Okay, dann wir können das ausweiten. Ich will die besten selber mach Rezepte haben und die besten Adressen in Berlin, wo ich es nicht selber machen muss, weil manchmal habe ich keinen Bock.
Okay.
So. Am besten auch die Rezepte für zwei Personen. Schon mal mit Grammangaben, weil sonst ist mir zu viel gerechnet. Hast du Mucke? Ich habe schon wieder Mucke.
Ja, doch, ich habe sogar Mucke. Also es ist jetzt nicht... Es ist jetzt nicht irgendwie ein komplettes Album oder so, aber das ist mir eingefallen, weil ja heute auch in Italien oder sagen wir am Wochenende die Gravel-Weltmeisterschaften waren. Amore Disperato von Nada. Ist ganz witzig, gibt's auf Spotify, habe ich als Platte lange nicht mehr gehört, aber letztens per Zufall gefunden und es passt, glaube ich, irgendwie zu Gravel Italien.
Geil, hauen wir als Link in die Shownotes. Und meine Musik ist nämlich wieder ein Konzert, weil heute ist Sonntag, es kommt, also wenn ihr es hört, ist Montag und am Dienstag, also morgen, habe ich mir einen Wecker gestellt, das erste Mal für Konzerttickets und habe Karten gekriegt für Kendrick Lamar in der Mercedes-Benz Arena. Und da bin ich krass gespannt drauf, ey, weil das, also bin ein riesen Fan und das Album hat mich absolut umgehauen und es gab jetzt schon so ein paar Bilder, die gezeigt wurden von der Show zum Album, also es ist eine Welttour so in den USA und das sieht so krass aus, so, also weil der macht so hart mit Bühnenbild und aber auch Mode dazu und alles, deswegen mein Musiktipp, komplette Diskografie von Kendrick Lamar.
Ja, kann man machen, nee, der macht gute Musik.
Einfach ein unfassbar
guter Künstler.
Guter Typ so. Ja.
Aber Ticket, ja,
auch super interessant.
Ticket hast du noch nicht, meintest du, gell?
Doch, Ticket, so. Doch, habe ich. Ich hab mir da vor, keine Ahnung, wann das war, wann die in Vorverkauf, ich glaube, die sind im März in Vorverkauf gekommen oder so. oder wann ist das Album, ich weiß nicht genau, wann das Album rausgekommen ist, Mr. Morales and the Big Steppers. Mhm. Und da habe ich mir einen Wecker gestellt.
Ding, 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 ding.
Und dann direkt drauf und dann tatsächlich, also es war, also kurz danach waren auch alle ausverkauft, aber da habe ich noch zwei gekriegt. Und bin da echt happy drüber, weil den mal live gesehen zu haben, ist schon bestimmt krass.
Okay.
So. Ja. Direkt mal die meine Mutter als Babysitter für Baloo engagiert.
Ja, voll.
Aber da freue ich mich krass drauf. Also, da ist, also gerade in dem Album, da ist so krass viel drin. Da ist ja auch tatsächlich irgendwie sehr viel inspiriert von Eckhart Tolle, das ist auch so ein Autor, spiritueller Autor. Auch sehr viele interessante Gedanken. Da muss man gar kein besonders spiritueller Mensch für sein, um da irgendwie auch viel rauszuziehen. So.
Bene voll Esel, gell?
Voll Esel. Na, eben nicht, aber das ist halt so das Ding, so dass ich halt, wenn sowas so voll plausibel klingt, naja. So, dann denke ich mir, ja klar, nee, warum nicht? So. Und den hört man auf dem Album sogar auch. So, also das ist echt, echt super, super interessant, super vielschichtig, sozialkritisch, also wirklich extrem viel drin.
Okay. Hörst du eigentlich, bist du so Luciano-Fan? Hörst du das? Oder ist das so eine andere Generation? Weil der hat ja jetzt auch gestern, glaube ich, hat 50 Cent dem Shoutouts gegeben.
Und ja, voll viele gerade. Nicki Minaj auch schon.
Okay. Ja, aber da habe ich auch mal hier und da die Konzerte mir angeschaut, dass da auch gut abgeht. Dann Apache hat ja jetzt auch seine Tour. Der macht ja jetzt auch auf Prime.
Er hat auch eine Doku jetzt.
Genau.
Ne? Auf Prime hat er seine 90 Minuten.
Und da waren, habe ich auch auf also ich war nicht auf dem Konzert, ich habe es nur von TikTok. Und weil ich mir immer so die, was halt ein bisschen schade ist, ist so diese ganzen 16 Bars, Interviews und so weiter, da sind die einfach viel zu nett. So, man muss halt immer Flair und so weiter und die ganzen, weißt du, ja, wenn also sie da um halt...
Interviews anzugucken, das, ey, da muss man schon Flair-Interviews
Genau, weil das macht halt Bock, so, weißt du, da weißt du wieder, wer wen auseinander nimmt und dass er schon alles 20 Jahre davor wusste und so. Aber auf TikTok habe ich das gesehen, so die Konzerte von Luciano, Apache, die ganze Moshpit und wie sie dann reingekommen sind, das soll ganz
ist schon krass. Also gibt es so ein paar Sachen. Also erstmal, es gibt auch ein neues Interview mit Shindy nach 3 Jahren das erste Mal wieder.
Aber hat der nicht auch jetzt im Sommer ein Album rausgebracht?
Ne, es ist ein Album angekündigt für, ich glaube, ist ja schon vorbei, ich glaube, nee, für November, glaube ich. Oder was für September angekündigt und es kam nicht oder so, keine Ahnung. Das ist ja irgendwie auch also eine ganz verfahrene Situation mit Rechten und bla und Bushido, bla. Wie auch immer, auf jeden Fall ein Interview. Ich habe mich krass drauf gefreut, weil sie haben halt ein so typisch Shindy-Style, haben die halt ein Video dazu gemacht zu dem Interview, oder das ganze Interview halt auch auf Video, aber halt nicht einfach so, wie man das normalerweise macht, sondern hat halt so, ist das mit 100 Black Dolphins gemacht, so die krasseste Musikvideoproduzenten, Musikvideoschmiede hier aus Deutschland. Das ist halt geil, weil das siehst du an dem Video auch. Und dann war ich so krass enttäuscht, weil der Sound so schlecht ist, dass es, ich konnte es mir nicht angucken.
Gut, aber Shindy habe ich noch nie gecheckt, den fand ich immer irgendwie ein toll. Also wenn der zuhört, sorry, aber ich kann es nicht ernst nehmen.
ich finde den auch geil, ich finde halt den Style geil und sowas. Aber dieses Interview ist, also Shindy hört man ganz gut, aber dem anderen, bei dem Jan Wehn, der nur mal die Fragen stellt, so, da irgendwo, irgendwas muss mit dem Mikro gewesen sein, ich musste abschalten leider, obwohl mich das krass interessiert hat. Ja. Aber wir waren gerade nochmal bei Konzerten, da auch nochmal so mitunter das Geilste, was es glaube ich so im Deutschrap gibt, auch seit Ewigkeiten schon, KIZ. Und was mich immer so flasht, Alter, diese Konzerte nur für Frauen, das ist halt so geil. Das ist so unfassbar gut. Einfach dieses 12, also die waren in der Lanxess Arena, 12.000 Frauen und die auf der Bühne und das war einfach nur, die sind abgegangen, die sind ausgerastet, aber du hast halt nicht dieses komische Bedrohliche.
Ja, die sind ja auch sau, also, sind ja auch sau smart, die Jungs, so viele denken ja. Oder das war ja, ja damals klar, so das.
Ja, aber wenn du so eine Masse, so eine Konzertvenue hast mit 12.000 Leuten und von denen ist mindestens die Hälfte oder deutlich mehr als die Hälfte, weil es halt ein Rap-Konzert ist,
Männer.
Dann hat das immer so was Bedrohliches so. Ich glaube, das ist einfach so das abgefucktes Ding unserer Gesellschaft, so dass auch, ich habe letztens wieder, ey, das ist so bitter und das macht mich auch so traurig, also das ist einfach nur traurig so, ne? So diese Frage, so was würden Frauen machen, wenn es keine Männer gäbe? Und dann war eine Antwort so, ja, ich würde abends spazieren gehen.
Ja, das habe ich auch, diese...
Das ist so, Mann, ist so abgefuckt, Alter, dass einfach Männer so eklige Tiere sind, ey. Boah.
Ja, das ist schon alles manchmal ein bisschen verkackt so. Aber was ich mich auch, was ich irgendwie crazy fand so, oder keine Ahnung, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal auf ein Konzert gehe, das ist schon sau lange her. Doch ich war mal auf, ach, das ist aber schon super lange her, ich war mal auf einem Moneyboy-Konzert, aber nur weil ein Kollege im Club gearbeitet hat. Und dann haben wir da hinten mit dem abgehangen. So, Glow Up De Niro und so, gell, hat er damals, ach, das ist bestimmt, keine Ahnung, 7 Jahre her oder so.
Ich check bei Moneyboy immer noch nicht, ob das alles echt oder ob das einfach nur unfassbar gut inszeniert ist. Das ist
gut inszeniert und dann halt auch so ein Mix, ja, oder? Ist ja ein cleveres Kerlchen. Aber was ich irgendwie strange fand bei den ganzen Konzerten so, was man so die letzten 2 Jahre gerade von Hip-Hop-Artists und so, also von deutschen Hip-Hop-Artists gesehen habe, dass sie dann immer so Moshpits machen. So. Also was für mich ist Moshpit sowas... Punk so. Und weißt du so, also und dann hocken die da und dann, weißt du, die bringen ja teilweise auch, das ist ja jetzt keine Konzerte mit 300, 400 Leuten irgendwie in einer Kulturfabrik oder so, klar, jeder hat mal so angefangen, aber teilweise haben die ja so Stadien so, wie du meinst, halt so Mercedes-Benz oder was weiß ich, also wo locker mal, keine Ahnung, 15, 20, 30.000 Leute sind oder so, oder Splash oder die großen Hip-Hop, obwohl doch, Splash, das war das ist auch ein Köln, gell? Nee, oder ist das das Summer Jam, das ganz große deutsche Hip-Hop-Festival?
Keine Ahnung.
Das war Young Huren, das war das da, wo ich das letzte Mal das größte Konzert habe. Naja, und dann machen die halt...
Nie auf einem Festival.
Dann machen die halt so Moshpit, weißt du, und dann nicht irgendwie so mit 50 Leuten, sondern so auf jeder Seite, weißt du, so ein paar tausend Leute. Ich meine, alter Vater.
Ja, das ist, ich glaube, das ist einfach, weil die halt wissen, dass die halt eine Show abliefern müssen. Ja. So, ne? Die müssen halt, es reicht halt nicht, irgendwie hoch auf die Bühne zu gehen, sein Album runterzuspulen und dann wieder zu gehen. So, die müssen den Leuten halt so eine richtige, eine Full-on-Experience geben. Das ist ja auch geil. So. Und gerade auch mit den jungen Leuten, die dann da ausrasten und so, ist halt mega witzig. Und das ist halt auch ein bisschen anders als früher, weil früher standen da alle da und waren irgendwie drauf bedacht, dass keiner auf ihre Fresh Out of Box Air Force Ones tritt und dass irgendwie die Kette nicht abfällt oder irgendwas. Und jetzt ist es ja alles sind richtige Rowdy-Kids. Ja. So. Das ist halt mega witzig. Ja. Aber auch einfach dadurch, dass Hip-Hop ja viel mehr in der Mitte der Gesellschaft sozusagen angekommen ist und einfach da ganz anders Leute abholt. Ja. Ja. Ich hab noch eine kleine Geschichte zu Luciano. Den finde ich mega krass und das ist tatsächlich auch eine der wenigen Personen, wo ich den Begriff inspirierend benutze.
Der ist auch Berliner, gell?
Der ist auch, na, der kommt eigentlich er ist auf jeden Fall Berliner, als Berliner aufgewachsen. Ich glaube, der kommt eigentlich aus irgendwo Cottbus oder sowas. Okay. Also wurscht, nee, der ist Berliner. Ich glaube auch so Kappis-Ecke, so Hohenschönhausen und dann später Schöneberg. Auf jeden Fall so vor ein paar Jahren, so, also ich glaube, die Leute wissen, wer Luciano ist und wo der jetzt steht und was für ein Gigant in der deutschen Musikbranche und auch übergreifend mit UK und so ist. Vor ein paar Jahren saß ich mit einem Kumpel in einem Restaurant an der Schlüterstraße im Funky Fish und das war so die Zeit von Luciano, ich glaube es war 2017 oder so, da hat er sein Album, ich glaube es war sein erstes Album Eiskalt rausgebracht, war das erste richtige Album, vorher war glaube ich eine EP, also ich weiß gar nicht genau, auf jeden Fall kam Eiskalt raus und ich habe das schon voll gefeiert, so es war halt schon so ein geiler Style, so er hat halt das völlig neu rausgebracht, so dieses Drill-mäßige, diese vielen Adlibs und einfach den ganzen Vibe, den er halt in seiner Mucke rüberbringt und dann saß ich halt drin und fährt halt so ein Corsa vor und dann kommt er und ich glaube, sein immer noch Manager, Javier de la Fuente, auch ein krasser Typ wahrscheinlich.
Wie so ein Fahrradmanager, gell? Das ist gut.
Vielleicht ist er auch Manager von Astana.
Ja, gell?
Aber auf jeden Fall vorgefahren in einem Opel Corsa und haben sich dann da so im Restaurant, wo wir saßen, so Essen to go abgeholt und sind wahrscheinlich dann irgendwie, keine Ahnung, ins Studio gefahren. Das ist so das, was ich denke. Und einfach diese kurze Zeit von da bis jetzt, wo der ist halt nur noch in Privatjets unterwegs, Lamborghinis und was auch.
Ja.
Gleichzeitig aber habe ich von einer Freundin gehört, dass der halt ein übertrieben bodenständiger, netter, freundlicher, höflicher Typ geblieben ist. So einfach so, der hat es halt, der hat das alles. So, der hat diese ganzen Diamantenketten, die Kohle und die Autos und was auch alles. Aber dass der halt als Person halt sich überhaupt nicht verändert hat. So, und sowas finde ich mal krass zu hören. Und das, sowas finde ich dann echt fett, wenn Leute in so kurzer Zeit so einen unfassbaren Erfolg haben,
aber trotzdem
nicht völlige Arschlöcher werden. Ja. Das finde ich richtig krass. Das war meine Geschichte zu Luciano.
Okay, ne, ich hab
Lust. Geiler Typ.
Ich habe leider keine, ich habe den noch nie getroffen.
Vielleicht, ey, wahrscheinlich hört er uns zu, vielleicht lädt er uns mal zur Tour ein.
Genau, vielleicht. Luciano, ich weiß, du bist jetzt auch in der Off-Season, aber ey,
ja,
nächstes Wochenende, da wird wieder gegravelt. Wir holen dich ab oder kommen dazu, Treffpunkt so wie immer.
Stimmt, Drill klingt eigentlich auch irgendwas wie Gravel. Drill könnte auch ein Begriff aus dem Gravel sein, ja, oder andersrum. Lass mal ein Hip-Hop-Genre Gravel machen, das wissen die ja nicht, dass das was anderes ist.
Ja, dann.
Das ist gut, das machen wir. Das nehmen wir uns als große Aufgabe, neben unseren anderen Aufgaben.
Okay.
Und machen jetzt hier einfach mal. Wollen wir mal einen Deckel drauf machen?
Wir können Deckel drauf machen.
Was haben wir denn hier? Stunde, ja, Stunde ist
so. Stunde ist gut. Stunde ist gut für den Montag starten. Ja. Kopfhörer auf. Stimmt. Freut sich der Chef.
Stunde ist auch genau eine Rolleneinheit.
Oder die Chefin. Genau, oder eine Rolleneinheit.
Tippitoppi.
Ja, top.
Dann wünschen wir euch einen schönen Montag oder auch einen schönen Dienstag, falls ihr es erst Dienstag hört.
Genau.
Oder auch einen schönen Mittwoch.
Genau, oder ihr könntet ja auch mal sagen, wenn wir beim nächsten Mal einen Post dazu machen, oder wir machen da nochmal einen Fragepost rein, wann ihr den Podcast meisten hört. Ja, ob der...
Genau, zu welcher Gelegenheit, ob
wir den erst dann
wirklich auf der Rolle
oder
bei der.
Ob wir den gar nicht mehr hören nach seit Folge 3 oder 4. Nee, aber würde mich mal interessieren, so, genau.
Ja. Dann können wir doch eingehen, dann können wir zum Beispiel, weiß nicht, wenn ihr zum Beispiel unseren Podcast immer beim Sex hört, dann können wir auch so ein bisschen gedämpfter sprechen, so, dann ist es nicht ganz so offensiv für euch.
Genau. Ja, top.
Schön, wir sind gerade ein bisschen überrascht. Sehr gut.
Was?
Nee, ich meine, dass du gerade ein bisschen überrascht warst.
Ach so.
Dass du nicht der Einzige bist, der unseren eigenen Podcast beim Sex hört. Sehr gut. Ey, so, jetzt ist schon wieder eine Stunde und eins. Jetzt ist aber Schluss.
Jetzt ist aus die Maus. Bene?
Also, Deckel drauf, Judy. Geil war's.
Okay.
Habt eine schöne Woche.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.
Bro, meine Whip ist ein Fahrrad. Bro, meine Whip ist ein Bike. 8000 Watt auf dem Tarmac.